Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland – kaum Inflation, aber auch kein Wachstum. Eurozone – Mercosur-Abkommen – ein historischer Deal in unsicheren Zeiten. USA – Politik am globalen Ölmarkt. China – der Spagat zwischen Wirtschaftsförderung und Stabilität. Hallo Uli und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr.
Hallo.
Lass uns wie gewöhnlich mit Deutschland starten. Das Bild, das sich hier zeichnet, ist wirklich zwiegespalten. Die gute Nachricht vielleicht, dass wir seit einigen Monaten sehen, dass sich das bestätigt hat. Das Thema Inflation hat seinen Schrecken verloren. Die Inflationsfrage rückt immer mehr in den Hintergrund. Die Teuerung hat sich, wie wir in den jüngsten Zahlen entnehmen, deutlich beruhigt und bewegt sich mit voraussichtlich 1,8% im Dezember 2025 und einem Jahresdurchschnitt von 2,2% nahe dem geldpolitischen Ziel der EZB. Die eigentliche Herausforderung für Deutschland liegt jedoch woanders. Das Wachstum bleibt aus. Wenn wir uns die Details ansehen, erkennen wir, dass wichtige Motoren wie die Industrieproduktion und die Baubranche einfach nicht auf Touren kommen. Viele Unternehmen halten sich mit Investitionen spürbar zurück. Fragt man nach den Gründen, hört man immer wieder dieselben drei Punkte. Die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten, der Mangel an qualifizierten Fachkräften, der mittlerweile fast alle Branchen betrifft und eine überbordende Bürokratie, die Entscheidungen verlangsamt. Für dieses Jahr 2026 sagen viele Prognosen zwar eine leichte konjunkturelle Erholung mit einem Wachstum von rund 1,5% voraus, aber wenn man mal genauer hinschaut, wird klar, dass dieser Optimismus stark von staatlichen Ausgabenprogrammen getragen wird, etwa für Infrastruktur und Verteidigung. Was also fehlt, ist die private Dynamik, das echte, aus sich selbst heraus entstehende Wachstum. Uli, die Konjunkturprognosen für dieses Jahr stützen sich stark auf staatliche Ausgaben. Wie nachhaltig ist ein solches Wachstum? Besteht hier nicht die Gefahr eines kurzen Strohfeuers, das schnell wieder erlischt, sobald der Staat mit seinen Ausgaben zurückfahren muss?
Ja, allerdings, die Wachstumsprognosen, die du gesagt hast, sind schon wieder revidiert. Die meisten Forschungsinstitute sind deutlich nach unten gegangen. Beispiele, das IFO geht von 0,8 aus, das Institut für Weltwirtschaft 0,9 und das Institut für Wirtschaft in Halle bzw. das Rheinisch-Westfälische Institut von 1% Wirtschaftswachstum. Das ist natürlich nach 6 Jahren quasi Stagnation viel zu wenig. Und du hattest ja schon angesprochen, es liegt an den privaten Investitionen vor allen Dingen, damit den Standortbedingungen, wenn man so will, also Bürokratie, Genehmigung. Wir kennen das alles, wir haben das schon oft genug diskutiert. Das eigentlich aus meiner Sicht Erschreckende ist, dass die Bundesbank, Herr Füst vom IFO-Institut hatte das gerade zitiert, die Bundesbank hat ausgerechnet, dass im vergangenen Jahr 93% der zusätzlichen Ausgaben aus den Investitionsprogrammen, sei es die Verteidigung oder die Infrastruktur, tatsächlich konsumtiv und nicht investiv benutzt worden ist. Also das zusätzliche Geld wird nicht investiert, sondern es wird in verschiedenen anderen Ausgabentöpfen verwendet und das würde dann natürlich auch nicht unser Potenzialwachstum heben. Insofern ist das eine schlechte Nachricht für 2025. Man kann nur hoffen, dass es 2026 wirklich deutlich besser wird, dass wir viel mehr am Potenzialwachstum arbeiten, also ermöglichen, dass mehr Arbeit stattfindet. Da haben wir sowieso in diesem Jahr einen kleinen Vorteil gegenüber dem letzten Jahr, weil weniger Feiertage aus Woche in die Woche fallen, sondern weil dann eben gearbeitet wird. Und da hat die Bundesbank beispielsweise einen Unterschied von 0,3, also sie geht davon aus, dass das Wachstum 0,9 sein wird und um die Arbeitstage bereinigt nur 0,6 sein wird. Aber wir müssen, und da hat der Kanzler ja auch entsprechende Worte jetzt zum Jahresanfang gefunden, wirklich viel, viel mehr in Investitionen und in Hebung des Potenzialwachstums über Arbeit, Kapital, Investitionen und natürlich auch die Digitalisierung, den technischen Fortschritt kommen.
Die deutsche Situation ist natürlich kein isoliertes Phänomen, wie du gerade auch schon sagtest, sondern strahlt auf ganz Europa aus. Und während die Eurozone konjunkturell selbst eher verhalten unterwegs ist, hat die EU auf der handelspolitischen Bühne einen Paukenschlag gelandet, das Mercosur-Abkommen. Nach mehr als 20 Jahren zäher Verhandlungen wurde das Freihandelspaket mit den südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay vor kurzem endgültig ratifiziert. Das ist mehr als nur ein weiterer Vertrag. Es ist ein geopolitisches Signal in einer Zeit, in der der freie Handel weltweit unter Druck steht. Für Unternehmen öffnet sich der Zugang zu einem riesigen Binnenmarkt mit 270 Millionen Menschen. Ganz konkret bedeutet das, dass Zölle im Wert von über 4 Millionen Euro pro Jahr wegfallen könnten. Das ist natürlich als eine enorme Belastung anzusehen und gerade für unsere exportstarken Schlüsselindustrien wie den Maschinenbau, die Chemie und die Automobilindustrie. Mindestens genauso wichtig ist aber ein anderer Aspekt. Durch das Abkommen sichert sich Europa einen bevorzugten Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen, die unter anderem in Südamerika gelagert werden, wie zum Beispiel Lithium. Das wird dringend für Batterien und damit auch für die E-Mobilität gebraucht. In einer Welt mit immer fragileren Lieferketten, wie wir sie gerade vorfinden, ist das ein unschätzbarer Vorteil, um unsere Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, insbesondere auch China, zu reduzieren. Die wirtschaftlichen Vorteile für die Industrie liegen somit auf der Hand. Aber wie hoch bewertest du die strategische Bedeutung dieses Abkommens und ist es vor allem ein cleverer Schachzug, um Europas Souveränität bei kritischen Rohstoffen zu stärken und uns dann damit auch im globalen Wettbewerb wie mit den USA und China besser positionieren zu können?
Ja, Marietta, Paukenschlag insofern, als dass es natürlich 25 Jahre gedauert hat, aber wir haben wenigstens endlich ein Abkommen. Es war schwer genug. Zuletzt waren ja Italien und Frankreich, die dagegen waren. Italien mit der Ministerpräsident Meloni konnte man dann noch überzeugen. Italien hat zugestimmt und insofern ist dieses Abkommen von der Europäischen Union verabschiedet worden. Dass Frankreich nicht zugestimmt hat, führt dazu, dass zumindest angekündigt sind Misstrauensvoten gegen den Premierminister in Frankreich, Le Cornu. Aber für uns ist das natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Europa ist handlungsfähig, zeigt es zum einen. Zum anderen haben wir sicherlich Exportchancen, vor allen Dingen auch im Maschinenbau, wie du das schon angedeutet hattest. Also ich glaube, hier ergeben sich tatsächlich große Möglichkeiten auch für die deutsche Industrie und die Beschaffung von Rohstoffen gehört, hattest du ja auch angesprochen, sicherlich dazu. Hier müssen wir natürlich nachlegen, was das Raffinerieren dieser Rohstoffe angeht. Denn wir wissen ja, dass auch seltene Erden nicht selten sind, aber sie werden halt aufbereitet, ganz überwiegend in China. Und so gilt das eben auch für andere Rohstoffe. Deswegen müssen wir da nachlegen, zusammen mit den Partnern in Südamerika entsprechende Lösungen finden. Aber das Abkommen an sich ist sicherlich politisch und auch ökonomisch eine sehr, sehr gute und sinnvolle Maßnahme, die hier getroffen wurde.
Danke für deine Einschätzung, Uli. Und wenn wir jetzt mal vielleicht etwas weiter gefasst blicken, während Europa mit Vertrauens- und Wachstumsnachfragen ringt, richten sich die Blicke vieler Investoren erneuert auf die USA. Nicht nur wegen ihrer robusten Konjunktur, sondern auch wegen geopolitischer Impulse und ihrer Wirkung auf Rohstoffmärkte. Die US-Wirtschaft zeigt sich im dritten Quartal 2025 stark wachsend mit einem realen BIP-Anstieg von 4,3%, getragen von Konsum, Export und Staatsausgaben. Die Schlagzeilen dominieren aber ein anderes außenpolitisches Manöver mit globalen Auswirkungen, die Intervention in Venezuela. Das offiziell kommunizierte Ziel der US-Regierung ist es, die riesigen, aber brachliegenden Ölreserven des Landes zu reaktivieren, um das weltweite Angebot zu erhöhen und damit die Preise an der Zapfsäule zu senken. Interessanterweise zeigten sich die Finanzmärkte vor diesen Ankündigungen zunächst fast unbeeindruckt. Der Grund dafür ist eine nüchterne Kalkulation. Experten wissen, dass die Ölindustrie in Venezuela nach Jahren der Misswirtschaft völlig am Boden liegt. Man bräuchte also massive Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich und vor allem politische Stabilität über Jahre hinweg, um die Fördermenge signifikant steigern zu können. Die Realität am Ölmarkt spiegelt diese Skepsis ein Stück weit auch wider. Diese scheinbare Gelassenheit der Märkte gegenüber geopolitischen Krisen ist schon faszinierend. Haben sich Anleger einfach an einem Zustand permanenter Unsicherheit gewöhnt und preisen solche Risiken kaum noch ein? Oder ist es eine gefährliche Unterschätzung der realen Gefahr, die von einer weiteren Destabilisierung in einer der ölreichsten Regionen der Welt ausgehen könnte?
Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika, du hattest es ja schon angesprochen, Marietta, wachsen sehr kräftig, im dritten Quartal 4,3. Der GDP Now, der Fed Atlanta, steht im Moment bei 5,1% für das vierte Quartal. Also es gibt auch hier Analysten, Volkswirte, die mit über 5% Wachstum rechnen in den Vereinigten Staaten. Der Konsum spielt hier nach wie vor eine Rolle. Wir sehen, dass beispielsweise die Umsätze bei Kreditkarten nach oben gelaufen sind wieder. Und das bedeutet eben, dass die amerikanischen Konsumenten die Ökonomie weiter treiben. Die Energiepreise, vor allen Dingen die Gasolin-, also Benzinpreise in den USA spielen da sicherlich eine gravierende Rolle. Nur ist es weltweit so, dass wir nicht zu wenig Öl haben. Also es ist ausreichend Öl vorhanden. Die OPEC Plus hatte ja auch zuletzt ihre Fördereinschränkungen wieder aufgehoben. Es ist eher eine Nachfrageseite. Und also vom Angebot her haben wir eigentlich genug. Venezuela hat ja insgesamt Kapazitäten momentan, die unter 1% der Weltproduktion liegen. Man wird das sicherlich nicht ganz schnell wieder ausbauen. Möglicherweise ist in 1-2 Jahren eine Verdoppelung möglich, aber an die alten Stände, also die Höchststände, bevor eben das Land mit Sanktionen und Ähnlichem belastet wurde, lagen bei so 3.500 bis 4.000 Millionen Barrel pro Tag. Da werden wir sicherlich nicht schnell wieder hin zurückkommen. Insofern, hat das Augen oder hat das ein Hinweis auf den Ölmarkt, dass noch mehr Öl möglicherweise auf den Markt kommt. So, mal gucken, was auch auf der iranischen Seite passiert. Der Iran ist heute in den Förderquoten sicherlich höher als Venezuela. Das ist also, wie es da weitergeht. Aber wir haben grundsätzlich keine Knappheit an Öl. Wir wollen nur raus, weil wir aus den Fossil Fuels raus wollen und müssen natürlich die Erneuerbaren und andere Energiequellen weiter ausbauen. Aber grundsätzlich nochmal gibt es da keine Knappheit. Der Energiebedarf wird dramatisch steigen, weil wir ja nicht nur die Mobilität, auch die Industrie elektrifizieren wollen. Die ganzen Datencenter kommen dazu. Man rechnet damit, dass sich die Energie, die Stromnachfrage bis 2030 verdoppeln wird. Und wie gesagt, deswegen müssen wir hier deutlich zubauen, müssen aber auch also in Energieproduktion, an Stromproduktion, aber auch an Netzen und so weiter und so fort. Und das wird schon eine große Aufgabe werden, an der sicherlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika profitieren werden. Man will ja dort gerade, was künstliche Intelligenz ist und Datencenter, kräftig investieren. Und insofern glaube ich auch, dass wir auch in 2026 ein sehr robustes Wachstum in den USA sehen werden, was möglicherweise um oder sogar über 2% liegen kann.
Spannende Einblicke. Insofern bleibt es weiter abzuwarten, wohin die Reise geht, wo es sich entwickelt. Und dann lass uns gern zum Abschluss der heutigen Aufnahme nochmal nach China blicken, die wirtschaftlich vor seiner vielleicht größten Herausforderung seit Jahrzehnten steht. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wächst nicht mehr so dynamisch wie gewohnt. Und die tiefgreifende Krise im Immobiliensektor hat das Vertrauen von Verbrauchern und auch Investoren erschüttert. Als Reaktion darauf plant die chinesische Zentralbank für 2026 eine deutliche Lockerung ihrer Geldpolitik. Geplant sind Zinssenkungen und eine Reduzierung der Kapitalanforderungen für Banken, um die Kreditvergabe anzukurbeln und der Wirtschaft dringend benötigte Liquidität zuzuführen. Doch dieser Plan ist ein riskanter Balanceakt, denn Peking muss versuchen, die Binnennachfrage zu stützen, ohne dabei eine unkontrollierte Kapitalflucht auszulösen. Gleichzeitig soll der Wechselkurs stabil gehalten werden, was angesichts der Zinsunterschiede zu den USA und auch zu Europa eine enorme Aufgabe darstellt. Die offiziellen Wachstumsprognosen für dieses Jahr liegen in China nur noch bei etwa 4,5%, was für chinesische Verhältnisse doch sehr wenig ist. Die geplanten Zinssenkungen und die Lockerung der Mindestreserveansätze in China sollen die Binnennachfrage ankurbeln und die Wirtschaft stabilisieren. Welche globalen Auswirkungen könnten diese expansive Geldpolitik auf die Kapitalmärkte, die Rohstoffpreise und insbesondere auch für andere Schwellenländer haben? Und welche Chancen oder Risiken ergeben sich daraus für deutsche Unternehmen? Was ist deine Einschätzung, Uli?
Man darf nicht vergessen, dass China natürlich keine frei konvertierbare Währung hat, sondern die Zinsen ja genauso wie die Währung politisch gesetzt werden. Und es ist schon erstaunlich, dass der Renminbi oder Yuan seit dem Abkommen mit den Vereinigten Staaten, dem Zollabkommen, doch deutlicher aufgewertet hat. Also er hätte eigentlich aufwerten müssen. Man hat das verhindert mit den nicht mehr ganz so hohen Zöllen, hat man dann eine gewisse Aufwertung auch im Renminbi zugelassen. Das ist, glaube ich, schon mal ein Fingerzeig auch an die Exportstärke, die natürlich in China nach wie vor besteht. Das wichtigste Argument ist, du hast es ja schon genannt, die Inflation bzw. die Deflation und der Immobilienmarkt, die beide schwierig sind für China. Und die Kommunistische Partei hat ein Programm aufgelegt. Involution nennt sich das. Bedeutet, man versucht den ruinösen Wettbewerb, den es in China gibt, also die Überkapazitäten ein Stück weit zurückzufahren. Beispiel Automobilindustrie. Wir wissen alle, dass China der Platz ist, an dem Elektroautos gebaut werden und auch von dort dann exportiert werden. Allerdings erzielen die wenigsten chinesischen Unternehmen wirklich auch ein Gewinn damit. Also viele sind defizitär, weil einfach der Wettbewerb komplett ruinös ist. Und das will China auch ein Stück weit einschränken. Das ist sicherlich richtig und notwendig, um auch hier die Welt nicht mit billigen chinesischen Produkten, die in China subventioniert werden, weiter zu überfluten, was im Zweifelsfalle dann nur Gegenmaßnahmen hervorrufen würde. Also ich würde nicht erwarten, dass wir hier eine große Reaktion der Märkte erleben werden, international auf die chinesische Geld- und Währungspolitik. Sie ist doch sehr politisch, sehr chinesisch orientiert und die Chinesen, wie gesagt, können nicht nur auf den Export setzen, sondern es wäre eben gut, wenn sie ihren Binnenmarkt weiter stärken würden. Und wenn sie das täten, dann wäre das sicherlich auch ein gutes Zeichen für die Welt insgesamt, weil man dann erstens weniger Exporte Chinas in den Rest der Welt hätte, aber zweitens möglicherweise auch Chancen in China Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Also deswegen würde ich das insgesamt für richtig halten, wenn China seinen Binnenmarkt mehr in den Fokus nimmt.
Danke für deine Einschätzung, Uli. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Insofern danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die spannenden Einblicke uns gegeben hast und dann bis in 2 Wochen zur nächsten Podcast-Folge.
Herzlichen Dank, alles Gute.